in der Reihe, die wir begonnen haben, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, mit dem Gleichnis Matthäus 25 begonnen. Wir haben gehört, dass da auch prophetisch uns diese drei Phasen gezeigt sind, indem wir auf diese drei Punkte hingewiesen wurden. Indem wir auf diese drei Phasen hingewiesen wurden, die Naherwartung, dann die Zeit, die alle zum Schlafen gebracht hat, lange Zeit, sie schliefen alle ein, und zum Schluss kam dann der Ruf, Mitternachtsruf, der Bräutigam kommt. Ich möchte noch einmal dieses Gleichnis lesen. Wir müssen den Text ja auch in unsere Herzen bewegen. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, gehet lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür war verschlossen. Später aber auch kommen die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisset nicht weder den Tag noch die Stunde. Dann wollen wir aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12 noch lesen, von Vers 34 an. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgendwer aufbrechen mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Glückselig seine Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wir müssen heute Abend nun darauf ankommen, dass wir aus diesem Gleichnis, und wir wollen das natürlich immer im Gedächtnis behalten, es ist das Wort Gottes, von dem der Herr sagt, Himmel und Erde, die werden einmal vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Worte, die wir also auch hier in dem Gleichnis haben, die haben Ewigkeitswert. Und deshalb sollten wir sehr aufmerksam das Wort Gottes hören, und fragen, was hat der Herr uns nun in diesem Gleichnis ganz konkret uns heute zu sagen? Jedem Einzelnen von uns. Und dabei wird es ganz stark darauf ankommen, dass wir die eine Frage ganz klar herausstellen. Was ist nun der Unterschied zwischen den Törichten und den Klugen? Denn das ist ja nun der Hauptgedanke. Die einen kommen hinein, und die anderen bleiben draußen. Nun, da möchte ich einmal die erste Frage beantworten. Die Richtung aller 10 hat gestimmt. An dem konnte es nicht sein. Sie wollten also alle im Grunde genommen dem Bräutigam entgegengehen. Das Zweite, wir hätten die 10 bestimmt nicht unterscheiden können. Und wenn wir eine Aufnahme von ihnen hätten, würden wir bestimmt nicht sagen, die einen Törichten, die hatten das und das, unangenehme, und die Klugen, die waren eben sorgfältiger gekleidet oder nicht. Es waren alles Jungfrauen. An dem kann es also auch nicht liegen. Das Dritte, was sie alle gemeinsam hatten, das waren die Lampen. Und ihr Lieben, bei den Lampen fängt es jetzt etwas an, schwieriger zu werden. Denn es ist ja Bildersprache. Aber ich möchte einmal den Versuch machen, den verständlichsten, einfachsten Weg, den auch die meisten Ausleger sagen, dass die Lampen gewissermaßen ein Bild des christlichen Zeugnisses und der christlichen Erkenntnis sind. Denn ich sage es noch einmal, diese 10 Jungfrauen, auch die Törichten, waren fromm. Und deshalb sagte ich heute Morgen schon, dieses Gleichnis könnten wir auch überschreiben, Achtung, hier sind auch die Frommen in Gefahr. Und wir wollen diese Gefahr erkennen, damit wir ihr selber nicht erliegen. Wir können vielleicht so sagen, diese törichten Jungfrauen hatten sehr wohl eine christliche Erkenntnis. Sie gingen ja wohl auch in die Gemeinde, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber sie hielten sich zu den Frommen. Und diese christliche Erkenntnis, die kommt in dieser Lampe zum Ausdruck. Das heißt, am Anfang brannten alle Lampen. Wie ist das nun zu erklären? Nun, erstens einmal müssen wir uns vorstellen, dass dieses Gleichnis vor 2000 Jahren in die Situation Israels hineingesprochen wurde. Und da gab es keine, oder da hatte man keine Öllampen, wie wir das uns vielleicht heute vorstellen. Wir haben da solche Lampen, da kann man einen halben Liter Öl reingießen und wenn man das anzieht, hat man die ganze Nacht über Licht, diese Petroleumlampen und das alles. Das war damals nicht so. Die Lampen, das waren ganz kleine Lämpchen und da war ein ganz kleines bisschen Öl drin. Und der Docht, der war bei den Lampen immer gewissermaßen mit Öl getränkt. Und ich meine, das wäre auch gar nicht schwer verständlich. Wenn wir heute einen Kerzendocht nehmen, dann ist er auch etwas getränkt. Und wenn man ihn anzündet, dann brennt er auch ein kleines bisschen, auch ohne Wachs, weil er getränkt ist. Und so waren die Lampen alle brennend. Nur mit dem einen Unterschied, und das ist nun der entscheidende Punkt, sie hatten zwar Lampen, aber wir müssen einmal ihre Hände anschauen. Dann kommen wir dahinter, was der Herr meint. Die einen hatten in ihren Händen die Lampe und in der anderen Hand hatten sie das Öl. Sie hatten also einen Ölkrug dabei. Und das hatten die Törichten nicht. Es ist also eindeutig klar, dass der Herr auf diesen Punkt in besonderer Weise abheben will. Nun müssen wir klären, was meint der Herr mit dem Öl. Da sind wir eigentlich sicher, kann man schon sagen. Das Öl ist immer Synonym, ist immer Symbol des Heiligen Geistes. Das kann man in der ganzen Schrift nachweisen. Die Propheten haben die Könige gesalbt. Und sie wurden in der Salbung mit Öl, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und so ist das Öl immer das Zeichen des Heiligen Geistes. Ganz einfach ausgedrückt müssen wir also jetzt sagen, die törichten Jungfrauen waren sehr fromm, sie machten manches mit, aber sie hatten den Heiligen Geist nicht. Und deshalb kommt alles andere. Weil sie den Heiligen Geist nicht hatten, erloschen ihre Lampen, sie hatten kein Öl und dadurch waren sie nicht bereit, als der Bräutigam kam. Nun muss ich zur Erklärung noch einmal einen kurzen Hinweis geben über die damaligen Sitten, damit man das auch etwas besser versteht. Es war damals so ein bisschen üblich, dass man die Braut warten ließ. Bei der Hochzeit war nämlich die Braut bei ihren Eltern und dort war dann die Hochzeit und der Bräutigam, der kam mit den Brautjungfrauen angezogen, herangezogen im Brautzug, aber ohne Braut. Und wer genau hinhört und das Gleichnis kennt, der wird erstaunt sein. Es wird zwar von der Hochzeit gesprochen, aber von der Braut wird überhaupt nichts gesagt. Ihr Lieben, deshalb darf man dieses Gleichnis auch jetzt nicht gewissermaßen anwenden wollen als ein Gleichnis für die Braut des Herrn Jesus, also dass es eine Gemeindeauslegung wäre. Die Gemeinde des Neuen Testamentes, die Gemeinde des Herrn Jesus, spielt hier in diesem Gleichnis nicht diese Rolle, dass man sagt, es kommt es darauf an, auf die Braut. Die Braut wird nicht erwähnt. Nur der Bräutigam mit seinen Brautjungfrauen und die Frage, sind wir bereit, wenn es darum geht, bei der Hochzeit des Lammes dabei zu sein? Und da haben wir einen sehr klaren Text vor uns. Der Bräutigam, der ließ es manchmal darauf ankommen. Der eine, der konnte es kaum erwarten, da war die Sonne noch nicht ganz untergegangen, dann war er schon da und wollte unbedingt zu seiner Braut kommen. Ist ja eigentlich auch verständlich. Also ich wäre auch so früh, wie es überhaupt möglich wäre. Und das war so am Sonnenuntergang gegangen. Denn welcher Bräutigam sehnt sich nicht danach, bei der Hochzeit zur Braut zu kommen? Aber es war so ein bisschen, ich möchte einmal sagen, Ironie dabei manchmal, dass der Bräutigam seine Braut warten ließ. Und in diesem Fall haben wir gerade so der Grenzfall. Da wartete er tatsächlich fast bis zur Mitternacht, bis es dunkel wurde. Und das war die Katastrophe. Mit dem hatten die törichten Jungfrauen nicht gerechnet. Die dachten, das ist überhaupt kein Problem. Der Bräutigam kommt, die Sonne steht noch am Himmel oder sie geht gerade unter, es ist noch hell und dann können wir gehen. Und wenn unsere Lämpchen nicht mehr brennen, das macht gar nichts aus. Sie waren also nicht auf den Ernstfall vorbereitet. Ihr Lieben, es gibt auch viele heute, wir haben das aus 2. Petrus 3 gelesen in den Tagen. Es gibt viele Spötter, die sagen, es wird alles so weitergehen, wie es seither war. Lasst euch da nicht verrückt machen. Wir haben das Ende des 2. Jahrtausends vor uns, das 3. Jahrtausend wird genauso kommen und nach dem 3. Jahrtausend könnt ihr ganz beruhigt sein, stört euch nicht mehr, aber dann wird das 4. Jahrtausend kommen, es geht immer so weiter. Und da sagt die Bibel, nein, das stimmt nicht. Es geht nicht immer so weiter. Der Bräutigam kommt also, nur die Klugen gehen mit ihm und die Türe zur Hochzeit ist geöffnet und die bereit waren, gingen ein zur Hochzeit. Sie waren dabei. Und die anderen, die müssen jetzt erkennen, wie furchtbar es ist, wenn man nicht bereit ist und gewissermaßen den Moment verpasst. Die stehen draußen. Der Herr sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Man stelle sich einmal das vor. Es waren Jungfrauen, die ihm entgegengehen wollten. Sie sagen zu ihm, Herr, Herr. Aber was sagt der Herr an einer anderen Stelle, Matthäus 7? Es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Reich Gottes eingehen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Man kann sehr wohl Herr, Herr sagen, aber ihn nicht Herr sein lassen. Der Jesus sagte einmal unmissverständlich, wenn ihr mich liebet, dann haltet meine Gebote. Der Herr freut sich, wenn wir Zeugnis abgeben von ihm. Der Herr Jesus freut sich, wenn wir das auch bekennen. Wir sollen ihm die Opfer des Lobes und des Dankes darbringen, sagt der Hebräerbrief. Das sind die Lippen, die seinen Namen bekennen. Er ist nicht dagegen, dass sie Herr, Herr sagen, aber er ist dagegen, dass es nur ein Lippenbekenntnis ist. Wir lesen aus den Propheten oft einmal, dass der Herr klagen musste. Ich kann das Geblähe meines Volkes nicht mehr hören. Sie bekennen mich zwar noch mit den Lippen, aber in ihrem Herzen sind sie ferne von mir. Und das war bei diesen 5 törichten Jungfrauen. Sie waren nicht wiedergeboren. sondern sie waren fromme Mitläufer. Nun magst du vielleicht sagen, ja, gibt's denn das überhaupt in der Gemeinde, fromme Mitläufer? Leider. Soll ich einmal ein Beispiel herausgreifen aus der Heiligen Schrift, die uns zeigt, wie weit das gehen kann? Wisst ihr, dass der Herr Jesus selber unter seinen 12 Jüngern einen Mitläufer hatte? Und zwar den perfektesten Mitläufer, den wir uns überhaupt vorstellen können. Der heißt Judas Ischariot. Der konnte 3 Jahre lang mit dem Herrn gehen. Der Herr hat ihm vertraut, obwohl er ihn kannte. Er hat ihm das Geld überlassen. Und Judas Ischariot war ein solcher geschickter Mann, dass er alle getäuscht hat. Als der Herr sagt, einer wird mich verraten, da haben nicht die anderen 11 spontan gesagt, das kann nur der Judas sein, der ist nicht sauber. Ich habe schon gleich gemerkt, der Judas, der ist nicht sauber. Nein, sie waren so ehrlich und sagten, Herr, bin ich's. Judas hat es fertiggebracht, zu predigen. Judas hat es fertiggebracht, vielleicht mit Zeichen und Wunder zu tun. Und trotzdem war er nicht echt. In Johannes 6 lesen wir, er hat nicht geglaubt. Das kann es geben. Lieben, deshalb sagt die Heilige Schrift auch, wir haben kein Recht, über einen anderen zu urteilen und zu richten. Wir können nämlich nicht in das Herz hineinschauen eines anderen. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich nie entscheiden muss, ob einer droben ist oder ob einer verloren geht. Ob einer echt ist oder ob einer nur Mitläufer ist. Ich richte mich nach dem, was der Herr sagt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Judas wurde an den Früchten erkannt. Er war nämlich ein Dieb. Da hat er sich geoffenbart. Wenn Judas auch nur ein klein wenig wirklich echten Glauben und Liebe zum Herrn gehabt hätte, dann hätte er spätestens, als er den Herrn geküsst hat, Judaskuss, Verräterkuss, ich möchte sagen, mit das Gemeinste, was es geben kann, da hätte der Herr zu ihm gesagt, Freund, verrätst du mich mit einem Kuss? Da hätte es bei Judas eigentlich zünden müssen. Da hätte er eigentlich auf die Knie müssen und sagen, Herr, was bin ich für ein sündiger, böser, gemeiner Mensch? Wie habe ich deine Liebe mit Füßen getreten? Wie habe ich das alles für mich in Anspruch genommen? Herr, vergib du mir. Und ich bin überzeugt, der Herr hätte ihm vergeben. Aber er tut es nicht, er geht hinaus und er hängt sich. Nacht, Mitläufer. Ich gebe zu, das ist ein ganz krasser Fall. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir nie so naiv beurteilen können und sagen, der geht doch auch ab und zu mal in die Bibelstunde. Ich weiß, der hat ja auch schon mal in der Bibel gelesen. So ist es nicht. Hier geht es um die entscheidende Frage. Johannes 3 sagte Herr Jesus einem der frommsten Menschen, den es in Israel gab, einer der obersten der Juden, Nikodemus, sagt der Nikodemus, es sei denn, dass du von Neuem geboren werdest, und zwar geboren wirst aus dem Geiste Gottes, sonst kannst du noch nicht einmal das Reich Gottes sehen, geschweige denn hineinkommen. Und das sagt auch hier in Johannes 25 der Herr auf eine etwas andere Weise. Ich sagte das an einer Stelle schon einmal. Paulus drückt das so einfach aus, dass es da überhaupt keine Diskussion und Frage gibt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist auch nicht sein. Ich sage aber auch das andere. Der Geist Gottes gibt, wenn ich wiedergeboren bin, meinem Geist Zeugnis von der Gotteskindschaft. Es ist heute vielleicht so ein bisschen modern geworden und ich höre manchmal das Wort, wenn ich über Heilsgewissheit, Heilssicherheit und Heilsfreude spreche, dass dann welche kommen und sagen, wir haben es doch nicht in der Tasche. Da gebe ich völlig recht, ich habe es auch nicht in der Tasche, mein Heil. Meine Heilsgewissheit, die liegt ja nicht in mir. Und deshalb sage ich, wenn mich einer fragt, gibt es Heilsgewissheit? Dann sage ich, ein Es gibt es nicht, nein. Aber er, der Herr Jesus, er gibt Heilsgewissheit. Und er ist meine Heilsgewissheit. Wenn wir gestern im Kolosserbrief gelesen haben, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und wenn er mir versprochen hat, wenn du unter das Kreuz kommst mit deiner Schuld und Sünde und Buße tust, dann wirst du errettet werden. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wäscht mich rein von aller Sünde. Wenn ich das im Glauben angenommen habe, dann gibt mir der Geist Gottes Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Lieben Sie, mögen es vielleicht etwas anmaßend ansehen. Und für manche wird es ja auch als Anmaßung angesehen. Ich darf das vielleicht einmal um der Wahrheit willen sagen. Die katholische Kirche lehrt auch heute noch, ob sie das so öffentlich noch heute tut, ist nicht mehr so entscheidend. Aber im katholischen Kirchenrecht steht auch heute noch drin, verflucht ist, wer behauptet, Heilsgewissheit zu haben. Nach der Lehre der katholischen Kirche kann man erst bei der letzten Ölung, kurz vor dem Tode, die Gewissheit bekommen. Aber es ist nicht biblisch. Woltersdorf sagte, bis zum Schwören muss man's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und das war eben die Not. Diese fünf törichten Jungfrauen, die machten alles mit. Sie liefen gut, aber sie haben eines nicht erkannt, dass sie sich ganz klar bekehren müssen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Und deshalb waren sie nachher draußen. Lieben, das Wort draußen ist furchtbar. In der Offenbarung wird davon gesprochen, wer draußen ist. Die Lügner, die Unreinen, sie werden draußen sein. Ich habe einmal 1945 im Krieg einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was das sein könnte, draußen zu sein. Wir waren in den letzten Kriegsmonaten auf einem Fliegerhorst bei Danzig in der Bucht. Dann kamen die Russen mit einem Angriff. Ich selber hatte aber einen wichtigen Funkspruch aufzunehmen und konnte nicht einfach weg. Die Kameraden waren schon alle im bombensicheren Bunker und ich musste unbedingt noch bleiben, bis der Funkspruch zu Ende war. Es war eine entscheidende Sache. Dann fielen die Bomben, links und rechts kamen die Baracken in die Luft. Splitter und Holz sauste um meine Ohren herum. Ich hatte glücklicherweise einen Stahlhelm auf. Aber als ich dann an das große Tor kam, eine Stahltüre mit Beton ausgefüllt, und ich wollte schreien und ich wollte klopfen, hat alles keinen Wert gehabt. Die Türe war verschlossen. Die Kameraden haben gehört, dass die Bomben fallen. Hat bestimmt auch keiner eine Idee gehabt, dass ich da noch draußen liege. Ich war draußen. Diesen Augenblick werde ich nie vergessen, was es bedeutet, draußen zu sein, wenn die Gerichte Gottes kommen werden. Und ihr Lieben, wir werden im Laufe der Zeit, wenn wir von der großen Drangsalszeit Jakobs sprechen, noch einiges hören aus Offenbarung 6 bis 17. Die Zornschalen Gottes, die Gerichtsposaunen und das alles, die Gerichtsengel. Wer da draußen ist, hat keine Hoffnung. Und das sagt uns der Herr hier. Sie waren draußen. Sie waren nicht geborgen. Sie konnten nicht hinein bei der Hochzeit des Lammes. Das ist der Hauptgedanke dieses Gleichnisses. Seid bereit. Seid mit euren Lenden umgürtet und lasset eure Lampen brennen. Das heißt, bekehret euch, wendet euch hin zu Gott, macht ganze Sache mit dem Herrn Jesus, dann bekommt ihr den Heiligen Geist ausgegossen in eure Herzen und dann bekommt ihr die Gewissheit des Heils, dass ihr dabei seid. Und dann werdet ihr und dann werden wir auch dabei sein bei der Hochzeit des Lammes, wo dann später in Offenbarung 19 die Braut gezeigt wird und wir dabei sein werden. Weil aber diese Entscheidung hier so wichtig ist, möchte ich einmal noch einige Schritte deutlich und so erklären, dass es jeder von uns verstehen kann. Denn wenn ich sage, wir brauchen den Heiligen Geist, dann werden Sie mir wahrscheinlich sagen, da bin ich überzeugt davon. Ich möchte aber einmal ganz konkret wissen, was muss ich tun, um ihn zu bekommen? Und da sage ich in der Evangelisation immer, das sind 4 Schritte. Es gibt auf der ganzen Welt so viele verschiedene Menschen, viele Denominationen und viele Gemeinderichtungen. Aber in einem unterscheiden sich die Gläubigen, die wirklichen Kinder Gottes nicht. Sie haben alle diese 4 Schritte erlebt. Nun sollten wir nicht sagen, dass Gott ein Systematik ist und sagt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Aber vom Wort her können wir nachweisen, der erste Schritt, um errettet zu werden, ist Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Herr Jesus, der Vater im Himmel, der ewige Gott, bleiben dabei. Da ist nicht einer unter uns hier auf der Erde, der ohne Sünde ist. Und wenn einer behauptet, er habe noch nie gelogen zum Beispiel, dann kann ich ihm nur sagen, dann hat er schon wieder gelogen. Es gibt nämlich keinen Menschen, der noch nicht gelogen hat. Gott bleibt bei seinem Urteil. Wobei nun Lüge, Diebstahl, Ehebruch, Hurerei und das alles ja nur die Früchte der Sünde sind. Im Grunde genommen sind wir in der Wurzel kaputt. Paulus belehrt die Epheser und die Epheser waren nicht die schlechtesten der damaligen Zeit. Ihr wart tot in Sünden und in Übertretungen. Wir waren von Gott gelöst, wir waren im wahrsten Sinne gottlos. Und aus diesem Zustand kann man nur errettet werden, wenn man sich als verlorener Sünder erkennt. Ich meine, das wäre auch gar nicht schwer zu verstehen. Begnadigt werden will immer nur einer dann, wenn er weiß, dass er verurteilt ist. Errettet will einer immer nur werden, wenn er in Lebensgefahr ist. SOS funkt man nicht aus Jux und Dollerei, das ist gefährlich, das wird bestraft. Wenn einer SOS funkt, das heißt, rettet unsere Seelen, dann muss er in Todesgefahr sein. Und dann wird auch alles eingesetzt, um ihm zu helfen. Das erste also, Erkenntnis der Sünde. Und ich meine, einem ehrlichen Menschen fällt es nicht schwer zu erkennen, dass auch in seinem Leben Schuld und Sünde ist. Wer hat von uns schon das erste Gebot, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer kann denn sagen, das habe ich immer gehalten? Das konnte nur der reiche Jüngling sagen und der ging nachher traurig von dannen, weil er auf sich gesetzt hat und nicht auf den Herrn. Das zweite ist nun, 1. Johannes 1, Vers 9, der zweite Schritt, nicht nur erkennen unserer Sünde, sondern auch bekennen. Und da sagt die Bibel, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist der Herr treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller, aber auch wirklich von aller Ungerechtigkeit. Also müssen wir bereit sein, dem Herrn unsere Schuld und Sünde zu bekennen, sie unter das Kreuz zu bringen. Es ist immer gut, wenn das bei einem Seelsorger geschieht mit. Das muss nicht sein, ist aber eine Hilfe. Das ist gewissermaßen eine Geburtshilfe, aber es ist nicht die unbedingte Voraussetzung. Aber bekennen ist der zweite Schritt. Und dann kommt der dritte. Und dieser dritte Schritt heißt, jetzt im Glauben und im Vertrauen auf die Aussage Jesu Christi, dass er mir versprochen hat, die Sünde, die ich ihm bekannt habe, die ich ihm gebracht habe, die habe ich gesühnt am Kreuz von Golgatha. Für diese Sünde bin ich gestorben. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das im Glauben erfassen. Dass Jesus gestorben ist am Kreuz, das ist eine Tatsache. Aber dass er für mich gestorben ist, für meine Sünde gestorben ist, das ist eine Sache, die ich im Glauben annehmen muss. Und deshalb müssen wir wissen, er ist mein Sünderheiland geworden. Er ist für meine Sünde gestorben. Das Blut Jesu Christi hat mich reingemacht von aller Sünde. Und dann handelt Gott in wunderbarer Weise, indem er seinen Heiligen Geist in das von mir geöffnete Herz ausgießt und dann kommt es zur Wiedergeburt. Dann werde ich ein Kind Gottes. Einen anderen Weg gibt es nicht, einen anderen Weg brauchen wir nicht, es genügt völlig. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Aber wir müssen bereit sein, wir müssen wachend sein, damit wir den Zeitpunkt der Entscheidung nicht verschlafen. Das sagt uns hier die Botschaft und daran wollen wir uns halten. Wir stehen auf und beten. Geliebter Herr, wir danken dir ganz herzlich, dass du in deiner Liebe und Treue und Güte dir immer wieder so viel Mühe gibst, dein Wort selber in unserer Mitte lebendig zu machen, durch die Wirksamkeit deines Heiligen Geistes.